Letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir ein Leib sind, als Leib Christi weltweit, als alle, die sich Jesus anvertraut haben, sich mit Jesus identifiziert haben, durch Glauben angenommen haben, was er für sie getan hat, die von Neuem geboren sind. Weltweiter Leib Christi, aber dass wir auch als Gemeinde ein Gemeindeleib sind und aneinander Glieder oder voneinander Glieder. Jesus ist das Haupt und wir sind sein Leib und Glieder aneinander, an ihm, aneinander, dieses Bild von einem Leib. Und wir haben letztes Mal gesagt, dass jedes Glied dem ganzen Leib dient. Und wenn ein Glied, sagen wir eine Hand oder von mir aus die Leber oder die Niere sagt, ich spiele nicht mit, ich will nicht mehr mitmachen, dann ist sie krank, ne? Dann ist dieses Glied krank und macht den ganzen Leib unter Umständen krank. Und das gilt auch für uns Christen. Ein Christ, der nicht auf irgendeine Art anderen Menschen dient, der nur Konsument ist, der ist eigentlich nicht gesund. Das hindert unser geistliches Wachstum, wenn wir nicht am Dienen sind. Wir sind berufen, wir sind gerettet, würde ich sogar sagen, um zu dienen. Gott will uns gebrauchen. Wir sind sein Leib, durch den er sich ausdrücken will in dieser Welt. Und man kann es sehen bei Christen, die passiv werden, dass sie aufhören, geistig zu wachsen. Und dann irgendwie kritisch werden und aus der Ferne das bemängeln, was andere tun und kritisch begutachten. Aber sie selbst hören auf zu wachsen und schlafen ein. Und das ist eigentlich so schade. Wenn du nicht am Dienen bist, dann verpasst du eigentlich diesen Segen und diese Freude, die es ist, zu erleben, wenn Gott einen gebraucht. Das ist ein Abenteuer. Unser Abenteuer mit Gott. Und Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und das stimmt wirklich. Das stimmt jedes Mal, wenn wir verfügbar sind, um anderen zu dienen, dann werden wir selber gesegnet und beschenkt. Und ich denke, jeder Christ sollte einen Dienst haben an anderen Menschen für Jesus. Ob innerhalb oder außerhalb der Gemeinde. Aber ich würde auch sagen, jedes Glied an unserem Gemeindeleib sollte zumindest einen kleinen Beitrag leisten zum Wohl des ganzen Gemeindeleibes. Ich denke, das ist das biblische Bild, was Gott uns gibt. Und ich habe euch letztes Mal eingeladen zu beten und Gott zu fragen, wo euer Platz ist in unserem Gemeindeleib. Hier, ich meine, er ist das Haupt, er dirigiert uns, aber ich gehe davon aus, wenn er dich hierher gestellt hat, dann will er dich auch gebrauchen im Dienst an den Geschwistern, zum Wohl von allen. Dann hat er auch einen Platz für dich und einen Dienst für dich hier in diesem Leib. Und wie gesagt, wenn du dich einbringen möchtest, dann frag den Herrn. Er ist der dirigiert. Wir wollen nicht Leute irgendwo pushen und in irgendeinen Dienst rein drängen, wo wir denken, dass der Platz, nee, wir wollen, dass es von innen kommt. Gott schenkt Berufung. Gott kann uns dirigieren, er ist das Haupt. Ich habe ein paar gute Ideen, wenn dir gar nichts einfällt. Ich habe letztes Mal ein paar aufgezählt auch. Aber du frag den Herrn. Und dann komm zu mir oder zu dem jeweiligen Dienstleiter und sag, ja, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich möchte mich da gern einbringen. Und das ist wunderschön. Und ich habe mir auch überlegt, wir haben dieses Kommunikationsbrett ja da hinten, diese Pinnwand, ich biete oder ich suche was. Vielleicht können wir das umwandeln zu einer Kommunikationswand für Dienstaustausch, um das irgendwo zu fördern. Silvia hat zum Beispiel letzten Sonntag gesagt, ich bräuchte wirklich wem, bei mir funktioniert der Abfluss nicht zu Hause und ich weiß schon nimmer, was ich machen soll oder was ich machen kann. Hier haben wir eine alleinstehende Frau. Vielleicht wäre das was. Männer, wenn irgendwer sagt, hey, da habe ich Fähigkeiten. Silvia könnte das zum Beispiel hinten aufs Brett schreiben, sagen, hey, ich bräuchte da Hilfe. Und wir funktionieren als Leib. Jemand anderer sagt, ja, das ist eine Not, der kann ich begegnen. Ich meine, es sind immer zwei Sachen. Ne? Wir müssen informiert sein. Wenn wir nicht wissen, dass wer ein Bedürfnis oder eine Not hat, dann können wir da nicht begegnen. Das ist der eine Punkt, aber das andere ist auch dann zu sagen, okay, Herr, Vielleicht ist das eine konkrete Sache, wo ich dienen kann. Ich habe da Fähigkeiten. Also wie gesagt, wenn es jemanden gibt, der handwerklich begabt ist, der fähig ist, einen Abfluss zu reparieren oder wieder freizumachen, würde sich die Silvia darüber freuen. Das ist eine kleine, schöne Dienstmöglichkeit, wo wir als Leib zusammenwirken können. Biblisch gesehen, christliche Gemeinschaft bedeutet ja nicht nur, dass wir einmal in der Woche hier zusammenkommen und Gottesdienst miteinander feiern, sondern dieses Wort Koinonia, was die christliche Gemeinschaft ausdrückt im Neuen Testament, bedeutet eigentlich so viel wie das Leben miteinander teilen. Also wir haben Anteil aneinander, wir sind Teil. Ein Leib ist ein lebendiger Organismus, nicht irgendwie nur eine tote Organisation. Also es ist eine wunderschöne Sache, wenn wir als Leib miteinander wirken und zusammenarbeiten. Und da kann Jesus sich ausdrücken. Das ist auch schön. Das ist was Menschen anzieht, wo wir Licht sind in dieser Welt, wenn wir als Gemeindeleib funktionieren und einander dienen. Lass uns nochmal gemeinsam lesen, diese Liste in Hebräer, Brief Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Da schreibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs: Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder an den Grund legen mit der Buße von toten Werken und den Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen oder Taufen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Schreiber des Hebräerbriefs schreibt hier, hat im Kontext über Melchisedek, diesen mysteriösen hohen Priester im Alten Testament, gesprochen, und er will da tiefer reingehen in die Thematik, und er sagt aber: Leute, ihr seid noch wie kleine Babys, ich muss eigentlich wieder diese Basics mit euch durchnehmen, aber eigentlich will ich weitergehen. Und wir haben an dem Punkt ein bisschen zurückgeschaltet und haben gesagt: Na, eigentlich wäre es gut, wir wollen weitergehen als die Basics, aber eigentlich wäre es gut, auch eine Grundlage zu haben und dass diese grundlegenden Dinge klar sind für uns. Und wir haben begonnen, uns jedes dieser einzelnen Grundlagen hier einzeln anzusehen. Und ich denke nicht, dass das eine vollständige Liste ist, aber es ist eine Liste von grundlegenden Dingen in unserem Glauben oder in unserem Leben als Christen. Und so haben wir uns angesehen, was es bedeutet, Buße zu tun und was es bedeutet, zu glauben. Und die letzten zwei Mal haben wir uns über verschiedene Taufen unterhalten, im Besonderen über die Taufe in Christus hinein und die Wassertaufe, die das äußerlich ausdrückt, was da in unserem Herzen geschehen ist und mit uns geschehen ist. Das letzte Mal haben wir uns über die Taufe in oder mit dem Heiligen Geist unterhalten. Und heute sind wir beim nächsten Thema, und das ist das Thema der Handauflegung. Sehr interessantes Thema. Lehre der Handauflegung. Ich war ein bisschen überrascht, das in der Liste zu finden, oder? Wer von euch hat schon mal eine Predigt gehört über das Thema der Handauflegung? Wird nicht oft behandelt. Ich muss zugeben, ich habe auch selber noch nie drüber gepredigt. Also klar, wenn man Apostelgeschichte und so weiter, wenn es vorkommt, dann rede mal ein bisschen drüber, aber es wirklich in die Tiefe studiert, ist für mich selbst auch das erste Mal. Vielleicht sagst du: Naja, die einzige Erfahrung mit Handauflegung war für mich, wenn ich als Kind einen Klaps aufs Hinterteil von Papa bekommen habe, wenn ich schlimm war. Das ist nicht die Handauflegung, die hier gemeint ist. Aber der Vorteil ist, wenn wir Vers für Vers durch die Bibel durchgehen, dann müssen wir alles behandeln, und heute lesen wir über Handauflegung deswegen. Schau mal, was Gott uns in der Bibel über das Thema Handauflegung sagt. Wir haben uns damit beschäftigen. Scheint, dass die Handauflegung ein symbolischer Akt war der Identifikation mit jemandem oder mit etwas, oder wo symbolisch ausgedrückt wird, dass wir was weitergeben oder was anvertrauen oder irgendjemanden bestätigen. Und wenn wir ein Thema in der Bibel studieren, wenn wir uns fragen, was sagt Gott zu einem Thema, dann müssen wir uns alle Bibelstellen ansehen, die zu dem Thema etwas sagen. Deswegen fangen wir im Alten Testament an. 1. Mose. Wer mitblättern will, wir werden heute wieder durch viele verschiedene Bibelstellen surfen, wollen uns systematisch anschauen in der Bibel, wo Handauflegung vorkommt. Das erste Mal wird es erwähnt in 1. Mose 48, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt. 1. Mose, Kapitel 48. Das ist die Stelle, in der Jakob oder Israel die Söhne Josefs segnet, seine Enkelkinder. Und im Vers 14 lesen wir, da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene. Und er segnete Josef, eigentlich seine Söhne, und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne diese Knaben. Also diese Handauflegung als äußeres Zeichen, dass er seinen Segen weitergeben wollte oder einen Segen weitergeben wollte auf diese Jungs, auf seine Nachkommen. Im Psalm 139, im Vers 5, spricht der David in derselben Bildsprache über Gottes Segen auf seinem Leben. Da sagt er, von hinten und von vorne hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag es nicht zu erfassen. Also es war ein Anlass, wo sie Hände aufgelegt haben, einfach als Zeichen des Segens, wenn sie ein Segensgebet oder einen Segensspruch gesprochen haben über einen anderen Menschen. Zweite Mal sehen wir es im Alten Testament, wenn Priester oder Sünder oder manchmal die Ältesten des Volkes für das ganze Volk ihre Hände auf den Kopf des Opfertiers gelegt haben, bevor das geschlachtet wurde. Zum Beispiel im 3. Mose, Kapitel 4. Da geht es um das Sündopfer für unwissend begangene Sünden. Und im Vers 1, 3. Mose 4, lesen wir, der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendetwas, was der Herr zu tun geboten hat, und irgendeines von ihnen tut. Und dann gibt ihnen eine Prozedur, was sie tun sollen. Und spielt eigentlich hier alle möglichen Fälle durch. Und die Opfertiere sind unterschiedlich, je nach dem sozialen Stand der betroffenen Personen. Aber die Prozedur ist im Prinzip gleich. Lass uns zum Beispiel lesen ab Vers 22. Wenn ein Fürst sündigt und tut aus Versehen irgendetwas von alledem, was der Herr, sein Gott, zu tun geboten hat, und wird schuldig. Und seine Sünde, mit der er gesündigt hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht. Dann soll er seine Opfergabe bringen, eine Ziegenbock, in dem Fall ein Männchen ohne Fehler. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Ziegenbocks legen und ihn schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer vor dem Herrn schlachtet, ein Sündopfer ist es. Und der Priester nehme mit seinen Fingern etwas von dem Blut des Sündopfers und tue es an die Hörner des Brandopferaltars, und sein Blut soll an den Fuß des Brandopferaltars gießen. All sein Fett, Fett des Opfertiers, nicht des Priesters, soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, wie das Fett des Heilsopfers. Und so erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, und es wird ihm vergeben werden. Eindrückliches Bild, was Gott den Israeliten hier gibt im Alten Testament. Sünde hat seinen Preis. Der Lohn der Sünde ist was, sagt uns die Bibel? Der Tod. Das ist die Konsequenz von Sünde. Und hier haben wir ein unschuldiges Tier, was den Platz des schuldigen Menschen einnimmt. Und der Sünder legt seine Hand auf den Kopf dieses Opfertieres, bevor es geschlachtet wird und geopfert wird. Und er legt sozusagen symbolisch seine Sünde auf dieses Opfertier. Also er identifiziert, dieses Opfertier wird identifiziert mit der Sünde des Sünders, der hier das Opfer darbringt. Und er legt seine Sünden sozusagen auf dieses Tier und dann sieht er zu, wie dieses Tier an seiner Stelle stirbt. wie ihm die Kehle durchgeschnitten wird, wie es umfällt, wie es ausblutet, wie es stirbt für seine Schuld, damit er Vergebung haben kann. Er bekennt eigentlich auch damit, dass es für seine persönliche Schuld war. Das Tier hat nichts Falsches getan oder das Tier hat nicht gesündigt. Ich habe gesündigt, aber meine Sünde wird diesem Tier zugerechnet. Diese symbolische Handlung. Und warum wollte Gott im Alten Testament, dass die Menschen das gemacht haben, Tieropfer, ist für uns vielleicht ja zum ersten Mal ein bisschen befremdend, ne, wenn wir davon lesen, so blutrünstig. Warum hat er das getan? Um die Menschen vorzubereiten auf Jesus Christus. Das sind Bilder im Alten Testament für das, was Jesus für uns getan hat. Johannes der Täufer hat gesagt über Jesus, seht, er ist das Lamm Gottes. Dieses Opferlamm, er ist ein Opferlamm. Dieser Jesus, der Messias, ist wie ein Opferlamm, der hinwegnimmt die Sünden der ganzen Welt. Das hat Jesus für uns getan. Im 2. Korinther 5 lesen wir, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir im Gegenzug Gottes Gerechtigkeit sein dürfen in ihm. Also Gott hat meine Schuld und deine persönliche Schuld auf Jesus gelegt, Jesus zugerechnet, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und Jesus war dieser Stellvertreter, wie dieses Opfertier im Alten Testament den Platz eingenommen hat des Sünders, so hat Jesus unseren Platz eingenommen. Jesus ist also auf unserem Kreuz gestorben, könnten wir sagen. Und der Vater hat ihn dort so behandelt, als hätte er unser Leben gelebt, ein sündiges Leben. Und er hat den Preis bezahlt für all unsere Schuld. Damit im Gegenzug wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Weil Sünde trennt uns von Gott und Jesus hat es weggenommen, sodass wir Gemeinschaft haben können. Und im Gegenzug wird uns Jesu Gerechtigkeit zugerechnet, sein sündenloses Leben, das er für uns gelebt hat. Und der Vater behandelt uns so, als hätten wir Jesu Leben gelebt, ein sündenloses Leben. Und wir können Gemeinschaft haben. Und dieses Bild haben wir schon im Alten Testament. Diese Opfer sind ein Bild oder eins von vielen Bildern da eigentlich, was wir im Alten Testament haben, auf Jesus, den Retter hin und das, was er für uns getan hat. Aber genauso wie ein Sünder damals persönlich seine Schuld auf dieses Tier legen musste, so muss es auch persönlich sein für uns. Damit es wirksam wird, was Jesus für uns getan hat, diese Befreiung von unserer Schuld, dass es wirksam wird für dich persönlich, musst du es auch persönlich bekennen, dass es für dich war. Du musst dich persönlich mit Jesus identifizieren. Du musst persönlich glauben, dass er für dich persönlich gestorben ist, für deine persönliche Schuld. Das ist ganz wichtig. Und Jesus hat die Sünde ein für alle Mal weggenommen. Opfertiere haben es nur bedeckt, bis Jesus kam und die Erfüllung war. Und er hat unsere Schuld wirklich weggenommen. Aber es war nicht abstrakt. Ich habe das früher lange Zeit nicht verstanden. Habe in der Kirche immer wieder gehört, er ist gestorben, er hat hinweggenommen die Sünde der Welt, wer immer die Welt ist. Ne? Aber zu verstehen, nee, es war meine persönliche Lebensschuld. Es war für mich persönlich. Und wir können offensichtlich nicht unsere Hand auf Jesus legen, weil Jesus lebt nicht mehr in seinem physischen Leib. Ich glaube, dass die Taufe dieses äußere Zeichen für unsere Identifikation mit Jesus ist, die wir durch Glauben getan haben. Und dann, nachdem wir es für uns in Anspruch genommen haben, nachdem wir uns bekehrt haben, lassen wir uns taufen als dieses äußere Zeichen der Identifikation mit Jesus. Okay, das dritte Mal sehen wir Handauflegung, als sie die Hand auf den Sündenbock gelegt haben am Versöhnungstag. Auch so eine symbolische Handlung im Alten Testament. Im 3. Mose Kapitel 16 lesen wir drüber, Vers 21. Nachdem sie einen Ziegenbock als Opfer für die Sünden des Volkes geopfert haben, da hat der hohe Priester die Sünden des Volkes auf dieses Tier gelegt, stellvertretend, da lesen wir, Aaron legte seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekannte auf ihn alle Schuld der Söhne Israels und alle ihre Vergehen nach all ihren Sünden. und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schickte den Ziegenbock in die Wüste. Denk, die Symbolik ist klar. Handauflegung hat dieselbe Funktion wie bei dem Opfertier. Also sie haben symbolisch sozusagen ihre Schuld auf diesen Ziegenbock gelegt und dann wurde diese Sünde weggeschickt. Der wurde in die Wüste geschickt. Weg aus dem Lager. Gott hat unsere Schuld weggenommen. Erstmal wurde ein Tier geopfert für diese Schuld, ein Unschuldiger hat den stellvertretend den Platz des Schuldigen eingenommen und die Konsequenz für seine Schuld erlebt. Und dann zweite symbolische Handlung, die Schuld wurde weggeschickt aus ihrer Mitte. Die ist nimmer da, Gott rechnet sie nimmer zu. Auch ein starkes Symbol für das, was Gott getan hat in Jesus Christus für uns. Vierte Mal sehen wir Handauflegung im 3. Mose, Kapitel 24. Bisschen eine andere Begebenheit. Da war ein Mann, der den Namen des Herrn verflucht hat. Und darauf stand die Todesstrafe. Und 3. Mose 24, Vers 14, da sprach der Herr zu Mose, führe den Flucher nach draußen vor das Lager und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Unschöne Begebenheit, aber die Zeugen, die dieses Verbrechen gehört haben, legen die Hand auf den Verbrecher als Zeugnis gegen ihn. Und es mussten immer zwei oder drei oder mehr Zeugen sein. Symbolische Handlung, in dem Sinn sagen sie, wir sind Zeugen, wir haben es gesehen, ja, der verdient die Strafe. Wir identifizieren den mit diesem Verbrechen. Wir können sagen, es war so eine öffentliche Gegenüberstellung. Die haben gesagt, ja, der war's. Und dann war es im Alten Testament auch so, dass die Zeugen diejenigen waren, die die Strafe vollzogen haben. Ganz schön krass, oder? Aber gar keine blöde Lösung eigentlich, ne? War ein Schutz vor falscher Zeugenaussage auch. Man nicht irgendwie hintenrum, dass man schlecht über wem anderen redet und den beschuldigt. Nee, wenn du jemanden eines Verbrechens beschuldigst, dann musstest du seine Hand legen vor allen und du musstest die Strafe auch ausführen. Du hast dir ja zweimal überlegt, ob du das machst oder nicht. Wir haben auch dieses Bild in Bezug auf Gott im Alten Testament. Die Hand des Herrn auf jemanden als Zeichen des Gerichts, zum Beispiel im 1. Samuel, Kapitel 5, Vers 6. Da lesen wir, die Hand des Herrn lag schwer auf den Aschdoditern. Statt der Philister, die haben damals die Bundeslade von den Israeliten geklaut. Und er brachte Verderben über sie und er schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod, und das ist sein Gebiet. Also, auch hier sehen wir Handauflegung als Symbol. Fünftens, im Alten Testament sehen wir Handauflegung bei der Weihe der Leviten und der Priester. 4. Mose, Kapitel 8, Verse 9 und 10, wer mitlesen möchte. Und du sollst die Leviten vor das Zelt der Begegnung hinzutreten lassen und die ganze Gemeinde der Söhne Israel versammeln. Und du sollst die Leviten vor den Herrn hintreten lassen und die Söhne Israel sollen ihre Hände auf die Leviten legen. Also wahrscheinlich waren es die Ältesten, die Leiter des Volkes, die stellvertretend für das Volk getan haben. Es war ein Zeichen der Übereinstimmung, der Anerkennung. Vielleicht auch wieder des Segens, sozusagen, ihr habt unseren Segen für euren besonderen Dienst, diesen Gottesdienst, den die Leviten ausgeführt haben in Israel. Sechstens sehen wir Handauflegung im Alten Testament bei Josuas Einsetzung als Nachfolger Moses. 4. Mose, Kapitel 27, Vers 18. 4. Mose 27, Vers 18, wer es aufschlagen will. Für den Rest mache ich die Lesershow und lese es euch einfach vor. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Und stelle ihn vor den Priester Eleasar und vor die ganze Gemeinde und beauftrage ihn vor ihren Augen. und lege von deiner Würde einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde. Und er legte seine Hände auf ihn und beauftragte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Also Händeauflegung hier als symbolische Weitergabe seines Amtes, Zeichen der Einsetzung, Zeichen der Beauftragung, ne, lesen wir hier. Legte seine Würde auf ihn, also seine Position, beauftragte ihn. Im 5. Mose 34, Vers 9 lesen wir, Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also Gott hat ihn zugerüstet für diese Aufgabe. Scheinbar auch bei dem Event, als Mose ihm die Hände aufgelegt hat und ihn offiziell hier eingesetzt hat als seinen Nachfolger. Im Neuen Testament sehen wir Handauflegung im Dienst Jesu in den Evangelien. Erstens, als Jesus den Kindern die Hände aufgelegt hat und sie gesegnet hat. Markus 10, Vers 13. Sie brachten Kinder zu ihm, zu Jesus, damit er sie anrührte. Matthäus 13, in der Parallelstelle lesen wir, dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und betete. Also zum Gebet und die Hände auf sie gelegt und hat für sie gebetet und sie gesegnet. Und die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Und dann nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ein wunderschönes, zärtliches Bild. Jesus, wie er die kleinen Kinder in den Armen hält und segnet und für sie betet. Das ist auch was wir tun dürfen mit unseren Kindern. Wir dürfen unsere Kinder segnen und für sie beten und dürfen ihnen ruhig auch die Hände auflegen. Und ich mache das schon für unsere ungeborenen Kinder jetzt. Leg die Hand auf den Bauch und sag, Herr, segne unsere Babys. Füll sie mit deinem Geist. Ich bete darum, dass sie erfüllt sind mit dem Geist Gottes. So wie Johannes der Täufer erfüllt war von Gottes Geist, von Mutterleib an. Dürfen wir tun, ist eine schöne Sache. Auch diese persönliche Berührung. Zweitens sehen wir oft, wenn Jesus geheilt hat, dass er Menschen Hände aufgelegt hat. Zum Beispiel in Lukas 4, Vers 40. Da lesen wir, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten leiden hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Auch wieder diese persönliche Berührung, wenn Jesus geheilt hat und um Heilung gebetet hat. Es war nicht nötig, die Handauflegung, um zu heilen. Andere Male sehen wir, dass Jesus einfach ein Wort gesprochen hat und die wurden geheilt. Zum Beispiel in Markus 10. Da ist dieser Blinde, der nach Jesus schrie. Und wir lesen da, Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Also Jesus sprach und er wurde geheilt. Oder Markus 2, da haben wir den Gelähmten, den die Freunde durch das Dach runtergelassen haben, zu Jesus. Und Jesus sagt zu den skeptischen Pharisäern um ihn herum, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Also Handauflegung war nicht nötig für Heilung. Aber oft hat Jesus diese persönliche Berührung praktiziert, als er geheilt hat. Lass uns in die Apostelgeschichte gehen und schauen, wie die Apostel und die Jünger Handauflegung praktiziert haben. Die haben erstens auch Hände aufgelegt, oft wenn sie geheilt haben. In Markus 16 hat Jesus gesagt, im Vers 15, er sprach zu ihnen, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen, ich kann heute nicht lesen, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Und eins von den Zeichen waren, sie werden ihnen die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Wir sehen in der Apostelgeschichte aber auch, dass Menschen ohne Handauflegung geheilt wurden. Apostelgeschichte 9 zum Beispiel, als Petrus in der Stadt Lydda ist. Da lesen wir, fand dort einen Menschen mit Namen Aeneas. Wenn ihr einen Namen für euer Kind sucht, ist ein Vorschlag Aeneas. Der seit 8 Jahren zu Bett lag, er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heil dich, steh auf und mach dir selbst ein Bett. Und sogleich stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Scharon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Wir sehen es auch auf der ersten Missionsreise von Paulus in der Stadt Lystra. Da lesen wir, ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden. Als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Also wir sehen auch hier, dass es nicht nötig war, Hände aufzulegen, dass Gott geheilt hat. Das war nicht irgendwas Esoterisches, so heilende Hände. War eine symbolische Handlung, vielleicht auch eine besondere Bestätigung der Jünger oder der Apostel oder des Apostels, durch den Gott geheilt hat, auch Bestätigung der Botschaft des Evangeliums. Jesus hat gesagt, diese Zeichen werden denen nachfolgen, werden Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Vielleicht ist ein Aspekt davon auch der persönliche Kontakt, die persönliche Berührung. Wird uns eigentlich nirgendwo in der Bibel klar gelehrt, das ist der Grund für Handauflegung. Wir können das nur versuchen zu erraten aus dem Kontext und wie die Leute das praktiziert haben, was es bedeutet hat. Also es ist nicht nötig, zur Heilung Hände aufzulegen. Manche Christen schnitzen ganz komische Lehren um Handauflegung und wenn du den falschen Leuten Hände auflegst, da passiert irgendwie so ein geistlicher Austausch. Und dann könnte irgendwas Dämonisches in dich kommen, wenn der andere belastet ist und so ganz seltsame Lehren, die überhaupt keinen Rückhalt in der Bibel haben. Ich glaube, Derek Prince hat so ähnliche Sachen auch gelehrt zum Beispiel. Soweit ich das hier sehen kann, hier nachvollziehen kann, war es einfach eine symbolische Handlung. Gott hat geheilt mit Handauflegung, ohne Handauflegung. Das war nicht das Wesentliche. Aber ich glaube, es war eine symbolische Handlung. Und oft haben die Jünger oder die Apostel Hände aufgelegt, wenn sie um Heilung gebetet haben. Zum Beispiel sehen wir es in der Apostelgeschichte 28, Vers 8. Es geschah aber, als der Vater des Publius, das ist auch ein biblischer Name, wenn ihr einen biblischen Namen für euren Sohn sucht, Publius, der von Fieber und Ruhe befallen da niederlag, zudem ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Wir sehen es auch bei Paulus selbst. Nachdem Jesus ihm begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus und ihm erstmal von seinem Esel oder Pferd, von seinem hohen Ross runtergeschmissen hat, da Paulus sich bekehrt hat, war er 3 Tage lang blind, geblendet von diesem Licht, von der Herrlichkeit Jesu. Und dann beauftragt Jesus einen Jünger namens Hananias. Wir haben mal den nächsten biblischen jungen Namen. Wir sind noch am Beten, die Jennifer und ich, welchen von denen wir nehmen sollen für unsere Kids. Vielleicht ist Gott barmherzig und gibt uns Mädels. Ja? Lesen wir, Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm, dem Paulus, die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Also legte ihm die Hand auf und Paulus wurde in demselben Moment wieder sehend und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist die nächste Gelegenheit, wo wir Handauflegung sehen. Wenn Apostel oder die jünger gläubigen Menschen die Hände aufgelegt haben, dann wurden sie getauft und gefüllt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8 zum Beispiel. Philippus ging nach Samaria, hat dort das Evangelium gepredigt. Wie wir es gelesen haben, der Herr hat seinen Dienst bestätigt durch übernatürliche Zeichen, Heilungen. In Vers 14 lesen wir Apostelgeschichte 8, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wie gesagt, letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ich glaube, das war ein Zeichen auch, dass sie Teil waren, die Samariter auch Teil waren dieses einen Leibes Christi, dass die Apostel hinkommen mussten und ihnen die Hände auflegen mussten und sie den Heiligen Geist empfangen haben. Sie getauft wurden in dem Geist. Ich glaube, Handauflegung hier auch ein Zeichen der Verbundenheit als Leib Christi. Und wieder, Handauflegung war nicht nötig, dass Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. Deswegen glaube ich, dass es nur ein äußeres Zeichen war. In der Apostelgeschichte 10, als Cornelius und seine Familie sich bekehrt haben, da lesen wir nichts von Handauflegung. Da steht, während der Petrus noch diese Worte redete, ihnen das Evangelium verkündigt hat, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Juden, so viele ihrer mit Paulus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen, die Heiden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Das war sichtbare Zeichen, die sichtbare Bestätigung, dass auch die Heiden hier getauft wurden mit dem Heiligen Geist. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, die Taufe, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Paulus hat gepredigt und wurden getauft mit dem Heiligen Geist ohne Handauflegung. Also Handauflegung war nicht das, was in sich irgendwas bewirkt hat. Gott war der, der gewirkt hat. Handauflegung war nur ein äußeres Zeichen. Vielleicht ein Zeichen der Verbundenheit. Hier auch. Zeichen der Bestätigung der Apostel unter Umständen. Wie gesagt, so ein Zeichen, Gott gibt etwas weiter durch die Apostel. Sie haben Autorität, vielleicht auch persönlicher Kontakt wieder, persönliche Verbundenheit. Das Dritte sehen wir, dass Gott Menschen Gaben gegeben hat, als ihnen die Apostel die Hände aufgelegt haben und für sie gebetet haben. Und wieder, es war nicht nötig, dass sie ihnen die Hände aufgelegt haben. Hier bei Cornelius haben wir gesehen, die haben Gaben empfangen, Gabe des Sprachengebets in dem Fall, ohne dass irgendwer Hände aufgelegt hat. Aber im 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6 lesen wir, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, der Paulus schreibt hier an Timotheus, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. wird hier nicht beschrieben, welche Gnadengabe das war. Vielleicht hat Gott den Timotheus zugerüstet zu seinem Dienst, zu dem er ihn berufen hat, als der Apostel Paulus ihn offiziell eingesetzt hat durch das Auflegen seiner Hände. Vielleicht war das die Gelegenheit. Aber wir sehen hier, dass eine Gabe gegeben wurde, auch als mit Handauflegung. Ein schönes Symbol, oder? Aber ich weiß nicht, ob es mehr war als das. Ne? Es ist passiert mit Handauflegung, passiert ohne Handauflegung, wie in allen anderen Fällen auch. Und dann das vierte, letzte. Die Apostel haben Menschen die Hände aufgelegt, wenn sie eingesetzt haben zum Dienst, zu dem der Herr sie berufen hat oder sie ausgesandt haben. Erst einmal sehen wir das in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, wenn ihr mitlesen wollt, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, also der griechisch geprägten, der Christen, die sich aus einem griechischen, heidnischen Hintergrund bekehrt haben, und der Hebräer, die Judenchristen, die sich aus einem jüdischen Hintergrund zu Jesus bekehrt haben. Und es entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Sozialprojekt der Gemeinde, die haben sich um die Witwen gekümmert. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Es ist ein schöner Dienst, wir machen den gern, aber unsere erste Berufung ist das Wort Gottes zu studieren und zu predigen. Und sie hat alles zu viel für uns 12. Vers 3, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Apostel mussten hier Prioritäten setzen. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Wieder eine tolle Liste von biblischen Namensvorschlägen. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Gab wieder als Zeichen, ihr habt unseren Segen für euren Dienst. Ihr tut diesen Dienst in unserem Auftrag. Wir sind verbunden mit euch. Eine öffentliche Bestätigung dieser Diakone. Sozusagen, ihr Dienst war eine Verlängerung der Hände der Apostel, wenn wir so sagen wollen. Ich denke, dass das die symbolische Bedeutung hier ist. In der Apostelgeschichte 11, als die Heiden sich in Antiochien bekehrt haben, und das war durch den Dienst von Durchreisenden, irgendwelchen namenlosen Christen, unbekannten Christen hier, die da durchgereist sind und das Evangelium verkündigt haben. Und als die Apostel davon gehört haben, sandten sie den Barnabas nach Antiochien. Und der hat das abgecheckt, was dort abgeht, und hat das Werk dort bestätigt. Und dann hat er den Paulus geholt und mitgenommen, und sie haben dort gemeinsam diesen neuen Christen, den neuen Heidenchristen in Antiochien gedient. Na, damals waren noch viele falsche Lehrer unterwegs, die falsche Evangelium verkündigt haben. Und damals hatten die Christen noch nicht das Neue Testament, wie wir das heute haben. Wir haben heute Gottes Offenbarung in Vollendung. Wir können prüfen. Wenn irgendein Lehrer hier bei uns vorbeikommt und irgendwas lehrt, wir können es prüfen anhand der Bibel, anhand des Neuen Testaments. Damals in Antiochien, die hatten das noch nicht. Deswegen sind die Apostel persönlich hingegangen oder haben ihre Abgesandten hingeschickt, um zu checken, ob das, was dort abgeht, wirklich koscher ist. Ob da wirklich das Evangelium gelehrt ist, ob das echt ist, ob die wirklich Gottes Wahrheit verkündigen, Gottes Wort. Und dann, wenn eine Gemeinde bestätigt war, dass sie die Wahrheit angenommen haben, dass da die Wahrheit gelehrt wird, dann haben sie wieder Leute verantwortlich gehalten, die sie ausgesandt haben, und die Gemeinden, die durch sie gegründet wurden. Also war so ein bisschen eine Verantwortlichkeit da, war auch wichtig, besonders in der damaligen Situation, als sie noch nicht die Lehre der Apostel im Neuen Testament in den Händen hielten. Also Apostelgeschichte 13 zum Beispiel, als die Gemeinde in Antiochien dann wiederum den Barnabas und den Paulus ausgesandt haben zu ihrer ersten Missionsreise, lesen wir Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, oder wie immer man das ausspricht, und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Auch hier wieder eine schöne Liste von biblischen Namen. Können wir uns überlegen, Schatz, huh? Lucius und Manaen, Weber oder so. Wir haben uns so im Kopf gehen lassen. Also hier sehen wir, was wichtig ist: der Heilige Geist war der, der sie ausgesandt hat. Es war Gott, der Berufungen geschenkt hat. Das ist wichtig. Aber dann die Leiter der Gemeinde haben es öffentlich bestätigt. Ja, wir sehen Gottes Ruf auf dem Leben dieser beiden Männer. Wir stimmen überein. Wir senden euch aus. Ihr seid eine Verlängerung von uns. Ihr geht mit unserem Segen. Und dann, als der Paulus nach seiner Missionsreise wieder zurückgekehrt ist, hat er erzählt, was Gott durch ihn getan hat. Er hat berichtet. Er war in einem gewissen Sinn den Geschwistern in Antiochien auch verantwortlich. Ich denke, das ist wichtig. Der Paulus, nicht mal der große Apostel Paulus, der größte Missionar und Gemeindegründer in der Kirchengeschichte vielleicht, der war nicht einer, der allein da draußen war und autonom sein Ding gedreht hat. Der war verbunden mit Gemeinden, mit anderen Christen, und das ist so wichtig. Ich persönlich bin immer sehr vorsichtig, wenn Christen autonom agieren, unabhängig vom Leib Christi. Und vor einiger Zeit eine E-Mail gekriegt von einem jungen Mann, der wollte unbedingt einen Job haben, am besten am bezahlten in irgendeiner Gemeinde. Hat sich da beworben. Ich habe dann mal nachgefragt: Hey, was ist denn deine Heimatgemeinde eigentlich? Und wer ist dein Pastor? Kann der dich empfehlen? Steht der irgendwie hinter dir? Bist du ausgesandt von deiner Heimatgemeinde? Und er hat gesagt: Nee, wichtig ist, Gott hat mich gesandt. Das ist Gottes Beruf auf mein Leben, und das ist richtig. Ich meine, wenn Gott dich nicht berufen hat zu etwas, dann ist es überhaupt nichts. Kein Mensch kann dich berufen, das kann nur Gott. Wahrscheinlich gibt es viel zu viele Pfarrer und Pastoren, die irgendwie brav ihre Ausbildung gemacht haben und dann ordiniert wurden von ihrer Kirche, aber man fragt sich, sind die wirklich berufen zu dem Dienst, wenn man das Ganze ansieht. Also berufen kann nur Gott, aber was auch wichtig ist, dass wir mit dem Leib Christi verbunden sind, das ist auch wichtig. Und dass wir verantwortlich sind, dass wir auch Rechenschaft ablegen. Wenn wir Missionare aussenden oder Älteste einsetzen, dann legen wir auch heute noch denen die Hände auf und beten für sie und senden sie offiziell aus, sagen: Ja, wir können das sehen. Wir werden dem Ron heute eine Urkunde sogar überreichen. Das ist deswegen, weil er die braucht für einen Job. Wir sind in Deutschland, Papier ist sehr wichtig. Aber wir werden offiziell sagen: Ja, wir sehen, dass Gott den Ron offensichtlich berufen hat zu seinem Dienst. Ich meine, ganz offensichtlich. Also können wir das auch gerne bestätigen und sagen: Ja, wir sehen das. Wir können das bestätigen in seinem Leben. Wir gucken normalerweise erstmal, wir beten, wenn wir sagen, ich habe eine Berufung, wir beten, ja, geh mit unserem Segen, und dann gucken wir erstmal, ob Gott diese Berufung bestätigt, ob Gott was tut. Und dann, wenn wir das sehen, dann können wir das auch gerne anderen Menschen gegenüber sichtbar machen, bestätigen. Ja, wir sehen diesen Ruf auf seinem Leben. Und das ist eine gute Sache. Gott schenkt den Ruf, das können nicht wir machen. Gott schenkt Berufungen. Aber wir sind auch ein Leib. Und als ich Pastor geworden bin, hier in der Gemeinde, als ich die Gemeinde übernommen habe, habe ich nicht einfach gesagt, hallo, ich bin's, ich bin jetzt der neue Pastor hier. Nee, Scott, unser vorheriger Pastor, der Gemeinde gegründet hat, gemeinsam mit Markus, der hat mir die Gemeindeleitung übergeben. Und er und andere von euch haben mir die Hände aufgelegt und haben für mich gebetet und sozusagen gesagt, ja, wir stehen dahinter. Du hast unseren Segen. Wir sind verbunden. Und irgendwann haben Verantwortliche der Calvary Chapel Bewegung das auch anerkannt und gesagt, ja, wir sehen diese Berufung auf deinem Leben. Und es ist wichtig, dass wir verantwortlich sind. Ich treffe mich auch einmal im Monat mit anderen Pastoren und wir tauschen aus und wir sind einander verantwortlich. Ich lasse in mein Leben sprechen. Ihr dürft auch in mein Leben sprechen. Ihr dürft mich prüfen, was ich predige, anhand von Gottes Wort. Und mein Leben prüfen, das ist wichtig. Ist nicht Gottes Plan für uns Christen, auch für uns Pastoren, für uns Leiter, dass wir irgendwie so einsame, unabhängige, autonome, vielleicht sogar abgehobene, einsame Cowboys da draußen sind, so Lucky Luke. Das ist nicht Gottes Wille für uns. Und wenn du deinen Dienst tust in unserer Gemeinde, dann bist du auch verantwortlich der Leiterschaft gegenüber. Bist nicht unabhängig, du baust nicht dein eigenes Reich, irgendwie tust dein eigenes Ding, sondern nee, wir sind verbunden als Leib Christi. Gottes Plan für uns ist Gemeindeleben. Leben in Gemeinschaft, Verantwortlichkeit, Abhängigkeit, nicht Unabhängigkeit. Und das ist so total gegen den Strich, gegen den Trend unserer Gesellschaft. Individualismus, ne, wird groß geschrieben in unserer allen westlichen Kultur. Also Gottes Plan für uns ist Abhängigkeit. Zuerst von Gott natürlich, aber dann auch voneinander. Und da ist ein Schutz, da ist ein Segen da drin, dass wir nicht irgendwo als Christen, als Einzelkämpfer rumschwirren und so unser Ding, ich und der Herr, machen. Apostel Paulus war der Gemeinde verantwortlich sogar, die ihn ausgesandt hat. Und er hat auch den Aposteln in Jerusalem Rechenschaft abgelegt über seine Lehre und seinen Dienst. Nicht, dass die ihn berufen haben unbedingt und eingesetzt haben. Nee, er war von Gott berufen, er war von Gott ausgesandt, er hat Offenbarung von Gott bekommen, ja, das halbe Neue Testament geschrieben. Aber Paulus war nicht abgehoben, er war verbunden. War nicht so, dass er erst losziehen durfte, nachdem der Papst ihm irgendwo Ordinierungsurkunde geschrieben hat oder irgendwo von Jerusalem die Apostel ihn eine besondere Zeremonie gemacht haben. Er war von Gott ausgesandt, von Christus berufen, aber er war auch verantwortlich und er hat den Aposteln in Jerusalem Rechenschaft abgelegt über seine Lehre und seinen Dienst. Im Galaterbrief Kapitel 2 lesen wir davon. Da schreibt der Paulus, ich legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Paulus war offen für Korrektur. Leute, das ist, was ich predige. Bestätigt es, sprecht in mein Leben, könnt ihr das bestätigen? Oder liege ich irgendwo total falsch? Das ist gut, da ist Schutz drin, oder? In dieser Gemeinschaft. Und wir sehen natürlich das Apostelkonzil im Apostelgeschichte Kapitel 15. Leute, wir müssen keine Angst haben vor Rechenschaft, vor Gemeinschaft. Wenn Gott dich zu etwas berufen hat, wenn du Gottes Wahrheit lehrst, dann werden andere gottesfürchtige Leiter es auch erkennen können und bestätigen können. Und wenn du dich zu was berufen fühlst und niemand von deinen geistigen Leitern oder Geschwistern kann das sehen, irgendwo, die sind alle so, oh, hey, ich bin berufen, ich wäre Pastor. Oh. Wenn das so ist, dann bet nochmal drüber. Und hey, wenn du wirklich fühlst, sagst, hey, ich glaube wirklich, Gott hat mich berufen, dann würde ich sagen, ja, dann geh, aber bleib trotzdem in Kontakt und blick Rechenschaft ab und wir begleiten dich ein bisschen und gucken mal, wie es läuft. Und schauen mal. Und nicht einfach sagen, oh, wenn ihr mich nicht sendet, dann könnt ihr mich mal und ja, es gibt solche Leute. Ich hatte so den Eindruck, der mir diese E-Mail geschrieben hat, das war so einer. Nee, wir brauchen die Geschwister, gerade dann, wenn wir uns selbst nicht ganz sicher sind. Das ist ein wunderbarer Schutz. Also wir sehen im Neuen Testament ein Netzwerk. Jerusalem, Antiochien, Paulus. Paulus hat dann wieder Timotheus und Titus beauftragt, schreibt an den Titus in Titus 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Also auch Titus hat nicht in seinem eigenen Namen gehandelt und ist drauf los und hat Älteste eingesetzt. Nee, auch im Namen von Paulus. Ältesten von Zypern haben nicht eigenständig die Leiterschaft an sich gerissen, sondern haben die in Übereinstimmung, mit Bestätigung auch von Titus und Paulus ausgeübt. Also wir sehen so schön Verantwortlichkeit im Neuen Testament. Verbundenheit. Sind gleich fertig. Letzter Vers noch. Im 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 22, da schreibt Paulus an den Timotheus, die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Also leg nicht zu schnell die Hände auf in diesem Sinn, dass du Leute aussendest und sagst, hey, ja, du gehst mit meinem Segen. Setz nicht Leute ein, die du nicht wirklich kennst. Dass du sagst, ja, ich lege dir die Hände auf, ich stehe hinter dir, du hast meinen Segen, ich bestätige dich. Weil wenn die dann missbauen, wenn die falsche Lehre verbreiten und Leute in die Irre führen, dann bist du eigentlich mitverantwortlich. Weil der geht auch in deinem Namen. Du hast ihm deinen Stempel sozusagen gegeben und gesagt, ja, der ist okay, ich stehe dahinter. Als Anwendung für uns, ich würde sagen, unterstütze keinen Dienst oder keinen Prediger, den du nicht kennst, von dem du nicht weißt, ob der auf Grundlage von Gottes Wort ist, sondern prüfe es zuerst. Und besonders die, die sehr viel über Geld reden und sehr luxuriöses Leben leben, Menschen versuchen zu manipulieren, dass du ihnen gibst, das sind wahrscheinlich gerade die, die du nicht unterstützen solltest, weil die wahrscheinlich danach versuchen werden, anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen und ich weiß nicht, ob du es unterstützen willst. Ich persönlich bin der Meinung, das Beste für ein Leib Christi wäre es, wenn Leute wie Kenneth Copeland und Benny Hinn und wie sie alle heißen, bankrott gingen. Das wäre eigentlich ein Segen für die Gemeinde. Ich persönlich und wir als Gemeinde, wir unterstützen nicht Missionare, die wir nicht kennen. Ich kriege immer wieder Briefe oder E-Mails, meistens aus Indien, die sagen, wir haben so einen tollen Dienst und wir suchen nach Partnern und wollt ihr nicht und nee, mache ich nicht, ich kenne euch ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, welche Lehre ihr verbreitet. Und wenn ihr falsche Lehre verbreitet, dann mache ich mich mitschuldig, dann bin ich mitverantwortlich und das will ich eigentlich nicht tun. Wir unterstützen die, die wir kennen, wo wir wissen, was läuft. Oder von mir aus die anderen verantwortlich sind, denen wir vertrauen und von denen wir wissen, okay, die sagen, ja, das ist ein toller Dienst. Das ist unterstützenswert. Also prüft anhand von Gottes Wort, bevor ihr einen Pastor oder irgendeine Mission unterstützt. Aber ich will auch sagen, lasst euch deswegen nicht abhalten, davon das zu tun. Wir wollen das Evangelium unterstützen und dass Menschen erreicht werden mit dem Evangelium und dass Menschen gedient wird, auch ganz praktisch. Okay, das ist alles, was die Bibel sagt, was ich gefunden habe zum Thema Handauflegung. Vielleicht können wir zusammenfassend sagen, es ist wieder so ein Aspekt von der Verbundenheit als Leib Christi eigentlich. Und wir dürfen diese Verbundenheit ausdrücken, auch durch Handauflegung, wenn wir Menschen einsetzen und aussenden zu einem Dienst, auch wenn wir einander segnen, füreinander beten. Vielleicht können wir das tun. Lass uns noch beten zum Abschluss. Und könnt gerne den Nebenmann die Hand auflegen. Warum nicht? Lass uns um Gottes Segen beten. Vater, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns lieb hat und der das Beste für uns will und der uns segnen will. Und ich bete jetzt für die Geschwister hier, dass du jeden Einzelnen segnest. Und Herr, ich möchte beten, dass du sie beschenkst mit dem, was ihnen am Herzen liegt. Ich möchte für das beten, was ihnen am Herzen liegt, Herr. Wenn es von dir kommt, natürlich. Aber einfach beten, Herr, um deinen Schutz über ihrem Leben, dass du ihnen Gaben schenkst, Herr, dass du sie zurüstest, dass du sie beschenkst in ihren Familien und Beziehungen. Dass du sie berufst, Herr, dass du sie jeden an den Platz stellst in ihrem Leib, der ihnen perfekt entspricht und wo sie dich ausdrücken können und wo sie beschenkt werden und gesegnet werden im Dienst für dich. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.